intakte Ehen und intakte Familien als Voraussetzung für die intakte Gemeinde. Wenn wir also dieses Thema vor uns haben, liebe Brüder und Schwestern, dann könnte jemand auf den Gedanken kommen, das ist auch eigentlich eine recht kühne Behauptung, intakte Ehen und Familien als Voraussetzung für die intakte Gemeinde. Natürlich sind intakte Ehen und Familien nicht die einzige Voraussetzung, aber eine wesentliche Voraussetzung für die intakte Gemeinde, so wie die Bibel sie uns zeigt. Ich habe mir überlegt, welches Wort sollte man denn an den Anfang stellen? Bibelwort. Und da fiel mir eine so große Menge von Worten ein, dass ich nur einige davon einmal auswahlweise lesen will. Ich erinnere an zwei aus dem Gedächtnis heraus. Das Wort, was so sehr oft in den Familien auf Holz geschrieben oder gebrannt am Eingang steht, ich aber und mein Haus, sagte Josua in Kapitel 24, wir wollen dem Herrn dienen. Das wäre zum Beispiel ein herrliches Motto für eine intakte Familie und bei Verwirklichung dieses Wortes auch sicher eine der fördernden Voraussetzungen für die intakte Gemeinde im Sinne des Generalthemas, die Praxis der wachsenden Gemeinde. Oder ich erinnere jetzt ein Negativwort, was der Hiob sagt, und ich meine, der hätte sicher aus dem Herzen damals gesprochen, aber wir viel mehr Ursache und Grund dafür, das zu sagen in der heutigen Zeit, wenn er davon spricht, dass er erschreckt ist vor der Verachtung der Familie. Familie und Ehe verachtet heute wie selten je zuvor. Hiob 31, 34. Und jetzt lese ich aus dem Neuen Testament einige Verse aus dem Epheserbrief Kapitel 3, Vers 15. Der Apostel Paulus betet und sagt dann, bezogen auf den Vater unseres Herrn Jesus Christus, Gott, von welchem jede Familie in den Himmeln und auf Erden benannt wird. Wir merken also, woher jede Vaterschaft kommt und auch ihre Autorität herholt und wonach sie sich natürlicherweise dann auch auszurichten hat. Dann zwei Worte aus dem Timotheusbrief, dem ersten Timotheusbrief. Hier werden uns Voraussetzungen genannt für das rechte Verhalten in der Ehe und auch in der Familie, dargestellt an den Voraussetzungen, die die Bibel nennt, für die Ausübung des Ältestendienstes oder des Aufseherdienstes. Da heißt es im Vers, Kapitel 3, Vers 2, der Aufseher nun muss untadelig sein. Einer Frau Mann, nüchtern, besonnen, sittsam, gastfrei, lehrfähig, nicht dem Wein ergeben, kein Schläger, gelinde, nicht streitsüchtig, nicht geldliebend, der dem eigenen Hause wohl vorsteht, der seine Kinder in Unterwürfigkeit hält mit allem würdigen Ernst. Wenn jemand dem eigenen Haus nicht vorzustehen weiß, wie wird er die Versammlung Gottes besorgen? Nur den Teil als Auswahl daraus einmal, dass bitte keiner hier ist, der sagt, das ist nur für den Aufseher gültig. Natürlich ist das in besonderer Weise eine Voraussetzung für die Ausübung des Ältestendienstes oder Aufseherdienstes, aber es gilt für jeden Christen. Ganz grundsätzlich. Der Titusbrief schreibt uns das ganz ähnlich im zweiten Kapitel. Da heißt es auf die Frauen bezogen im Vers 3. Die alten Frauen, ermahnt er, desgleichen in ihrem Betragen, sich recht zu verhalten, wie es dem heiligen Stande geziemt. Nicht verleumderisch, nicht Sklavinnen von vielem Wein, Lehrerinnen des Guten, auf dass sie die jungen Frauen unterweisen, ihre Männer zu lieben und ihre Kinder zu lieben, besonnen, keusch, mit häuslichen Arbeiten beschäftigt, gütig, den eigenen Männern unterwürfig zu sein, auf dass das Wort Gottes nicht verlästert werde. Das ist die Zielsetzung. Wenn das geschehe, wäre nichts mehr intakt. Und bitte noch ein Wort aus dem Petrusbrief, dem ersten, Kapitel 3. Jetzt müssten wir die ganzen ersten 7 Verse lesen, wo zuerst zu den Frauen gesprochen wird und dann im Vers 7 auch zu den Männern. Ich will das aber nicht, sondern will nur einige Worte hier herausholen. Hier wird den Frauen gesagt, dass sie zeigen sollen im Vers 4 den verborgenen Mensch des Herzens in dem unverweslichen Schmuck des sanften und stillen Geistes, welcher vor Gott sehr köstlich ist. Und den Männern, ihr Männer, wohnt bei den Frauen gleicherweise nach Erkenntnis, als bei einem schwächeren Gefäß, dem Weiblichen in Ehre gebend, als die auch Miterben der Gnade des Lebens sind, auf dass eure Gebete nicht verhindert werden. Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte hiermit einmal erst einen Punkt setzen. Für das, was ich an Versen aus der Bibel zu diesem Thema lesen sollte. Die Ehe und die Familie von Christen sind in der heutigen Zeit ganz besondere Angriffspunkte des Teufels. Und sie haben auch große Angriffsflächen. Und wenn wir fragen, warum sie wohl besondere Angriffspunkte des Teufels sind, dann muss die Antwort heißen, sie sind es deshalb, weil sie, wenn sie intakt sind, das ist, werden wir gleich noch sehen, auch besondere Zeugniswirkung in dieser Welt, Umwelt, in der wir leben, sind, darstellen, überzeugende Alternativen sind, die deshalb, weil sie anders sind, weil sie so sind, wie Gott das wollte, auch entsprechender Hinweis auf Gott sind. Schon wenn jemand die Verse eben mitgelesen hat, hat er gemerkt, dass das eigentlich in unsere Zeit überhaupt nicht reinpasst. Genauso wenig wie ein Christ in dieser Zeit angepasst seine natürliche Umgebung hat. Sondern wenn er in dieser Welt ist, muss er, will er dem Willen seines Herrn entsprechen, immer anders sein. Man kann geradezu den Begriff heilig des Neuen Testamentes, angewandt auf den Christen, mit anders übersetzen. Natürlich nicht in dem Sinne, dass man jetzt anders ist, um des anders sein will, sondern um Gottes Willen und um das Wohlgefallen des Herrn zu erreichen. Trotzdem ist die Aussage, intakte Ehen und Familien seien eine Voraussetzung, sehr wichtige Voraussetzung, unerlässliche Voraussetzung für die intakte Gemeinde, eine recht kühne Behauptung. Wir selbst akzeptieren es durchaus, wenn wir uns in Erinnerung rufen oder gesagt bekommen, dass die heilige Haltung des Einzelnen, das Intaktsein des Heiligungslebens des einzelnen Christen notwendige Voraussetzung ist für die intakte Gemeinde. Wenn wir dann aber auf das Gebiet der Ehe oder der Familie zu sprechen kommen, dann sagen sehr viele, und ich habe es selbst oft gehört, das ist eine Sache, die geht euch nichts an. Das ist die Privatsphäre, eine Intimsphäre, in die niemand von außen hineinzusprechen hat. Das haben wir ganz alleine zu entscheiden, zu verwirklichen und niemand kann uns da hineinsprechen. Ich glaube, dass das einfach nicht wahr ist. Es ist untrennbar, das intakte Leben, Heiligungsleben und damit Zeugnisleben des Einzelnen, der Ehe, in der Ehe und in der Familie. Weil Ehe und Familie die kleinsten Zellen sind, aus denen heraus die Menschen kommen, die Glieder der Gemeinde kommen. Und deshalb halte ich es für äußerst gefährlich, vielleicht sogar für die gefährlichste Sache, wenn wir eine Distanz schaffen zwischen unserem Privatleben in der Ehe und der Familie, Anführungszeichen, und dem Leben in der Gemeinde oder dem Leben der Gemeinde. Denn das eine ist abhängig von dem anderen, was ich zu beweisen habe und beweisen will. Wir stellen uns zunächst die Frage, was ist denn eine intakte Gemeinde? Was ist intakt überhaupt? Intakt ist wohl ein Begriff, der aus dem Gebiet des Motors kommt. Ich will es mal von daher versuchen zu entwickeln. Der Motor meines Autos ist für mich als Laien, vielleicht auch für den Fachmann, ja sicher sogar für den Fachmann, intakt, wenn er intakt, so wie seine Bauanweisung lautet, läuft. Das ist ein ruhiger Lauf, der keine Eigenbewegung kennt, kein Schütteln und Rütteln, das wäre die Eigenbewegung, der störungsfrei läuft, der harmonisch läuft und bei dem es deswegen keine Stockung und keinen Bruch gibt. Und ich bin davon überzeugt, dass das sehr leicht und ohne Konstruktionshilfe auf die Gemeinde zu übertragen ist, geistlich natürlich zu übertragen. Sie ist intakt, wenn sie dem Bauplan ihres Baumeisters entspricht, Gottes entspricht, wenn sie seinem Plan und seinem Willen entspricht, dann ist sie die Darstellung seines Heilswillens. Gott ist der Heiland. Gerade vor wenigen Tagen hatten wir in meiner Heimatgemeinde darüber noch ein wunderbares Gespräch in der Bibelbetrachtung. Was heißt eigentlich Heiland? Ich will das jetzt nicht hier ausführlich darlegen, aber der Heiland ist der, der einen Heilswillen hat. Ich weiß das überhaupt nicht besser auszudrücken. Für das, was er als verwundet ansieht. Und der Mensch ist verwundet durch die Sünde. Psalm 41 sagt das deutlich. Heile mich, damit ich wieder frei werde von der Wunde meiner Sünde. Und genauso ist das auf allen Gebieten. Das menschliche Zusammenleben in der Ehe, in der Familie, in der Gesellschaft ist verwundet durch die Sünde. Sünde als Sammelbegriff. Und nun muss der Heiland kommen und zeigen, wie er es haben will. Und so zeigt er es zunächst einmal in der Gemeinde, indem er sie schildert, wie er sie sich vorstellt. Und er erreicht diese Heilung des Schadens unter den Menschen dadurch, dass er sie heiligt durch sein Blut. Wir haben das eben gerade besonders hier gesehen in der Stunde. Und dann einer heiligenden, konstanten, heiligenden Wirkung durch Wort und Geist ihr Leben danach folgend durch unterstellt. Wenn sie dieser Heilsvorstellung dann entspricht, die Gemeinde, dann ist sie intakt. Dann bewegt sie sich vorwärts auf Gott zu. Dann strahlt sie nach außen ab, wer ihre Mitte ist. Dann zeigt sie, dass sie Heimat ist für Menschen, die heimatlos sind, Orientierung geben kann und will und vor allen Dingen auch, und das meine ich, ist auch das Wichtigste, die Wärme ausstrahlt, wo man sich wohlfühlen kann. Brüche und Stockungen in der Gemeinde treten dann auf, wenn die Voraussetzungen in der Gemeinde nicht nach Gottes Willen verwirklicht sind. Ich glaube, dass das am ehesten deutlich wird, wenn man einfach einmal ein Beispiel sagt oder nennt. Ich will das tun. Zwei Beispiele. Das erste. Da kommen zwei Brüder aus einer Gemeinde und besuchen eine Familie oder ein Ehepaar und sagen, sagt mal, das und das ist uns zu Ohren gekommen, über eure Ehe, über eure Familie, wir möchten gerne mit euch darüber sprechen, wir denken, dass das zu korrigieren wäre. Und jetzt passt gut auf. Jetzt kommt die Antwort, natürlich eine konstruierte Antwort, aber ich habe sie hunderte Male selber gehört, von Brüdern berichtet, in ihren Gesprächen, seelsorgerlichen Gesprächen. Dann kommt die Antwort und sie heißt sehr oft, du, mir darüber, uns darüber etwas sagen. Bei dir in der Ehe, bei dir in der Familie ist ja selbst alles nicht in Ordnung. Seht ihr, haben wir eine Stockung, einen Bruch. Oder, ein anderes Beispiel, mir ist das auch manchmal so gegangen, wenn in meiner Ehe oder in meiner Familie nicht alles nach dem Heilswillen Gottes für mich, für Außenstehende kaum, aber für mich doch recht schnell und leicht erfassbar, nicht in Ordnung war, dann war die Freudigkeit zum Dienst weg. Nicht nur zum Zeugnis, irgendwie einem Dienst für den Herrn weg, weil, das sagt die Bibel sehr deutlich, das Gewissen mich verklagte, das hat kein anderer gehört, aber Gott wusste das. Das Gewissen verklagte und zeigte mir, an der Stelle in deiner Ehe ist etwas nicht in Ordnung, der Familie ist etwas nicht in Ordnung und deshalb kannst du nicht überzeugend etwas jetzt sagen, tun, handeln. Da möchte ich jetzt nicht unsere Aufmerksamkeit darauf lenken, dass wir kontrollieren und forschen, wo in unserer Umgebung, in der Gemeinde, vielleicht bei den Brüdern oder Schwestern etwas nicht in Ordnung ist, sondern bei dir selbst, bei mir selbst. Jeder sollte das bei sich selbst einmal sehen. Auf sich sehen und den Dienst, zu dem Gott ihn haben will. Gott hat das einmal durch den Apostel Paulus, den Ältesten von Ephesus in Milet, gesagt. Da heißt der erste Satz dieser bekannten, berühmten Rede, die auch sehr oft zitiert wird bei uns in den Versammlungen, habet Acht auf euch selbst und dann erst auf die Herde. Ich habe das erst eingefügt. Habet Acht auf euch selbst. Erst aus der Selbstkontrolle heraus entsteht die heilige Atmosphäre des Intakt Seins und der Legitimation für den Dienst in der Gemeinde. Und wenn wir darauf achten, und wir wollen das gleich auf den Gebieten der Ehe und Familie uns einmal ansehen, bei uns selbst, jetzt, Bezug auf den Dienst, den wir jetzt tun sollen, heute tun sollen, Bezug auf den Dienst, den wir tun oder nicht tun, oder den wir tun möchten oder tun werden, dann bitte, liebe Brüder und Schwestern, und ich denke, ich sage das heute Morgen einmal auf all den Gebieten sehr deutlich, weil die meisten von euch noch nicht verheiratet sind, noch keine Familie haben, dann richtet eure Ehe und Familie unter diesem Aspekt ein. Es geht immer darum, was euch das Wichtigste ist. Ist euch der, wie der Hebräerbrief über den Mose sagt, der zeitliche Genuss, will ich sagen der Sünde jetzt, aber dieses Lebens, auch des wunderbaren Ehe- und Familienlebens, selbst ohne Gott kann es wunderbar sein für eine Zeit lang? Oder ist euch das endgültige, ewige, der Dienst für Gott das Wichtigste? Und ich unterstelle das einfach einmal, weil ihr zum Beispiel hier auf diese Tagung gekommen seid. Nun, wir sehen uns das näher an. Ich möchte zuerst auf die Ehe zu sprechen kommen. Ich habe viele Male, wie ihr wisst, darüber gesprochen. Ich will deswegen auch die Ehe nicht näher erklären, sondern einfach in der Anwendung in unser Thema einbauen und da hören und anhören, was wir da von der Bibel aus zu sagen haben. Eins zunächst vorweg. Aus der Seelsorge heraus weiß ich, dass die meisten Menschen, Schwestern und Brüder, es viel zu spät merken, wie bedeutsam die intakte Ehe für die Gemeinde ist und für den Dienst ist. Ich bin deswegen davon überzeugt, wenn man sich dieser Tatsache bewusster wäre, dass sie von unglaublich hoher Bedeutung für den Dienst ist, dann würden wir auch die Auswahlkriterien des Ehepartners anders setzen. Es geht nicht darum, dass deine Frau später einmal schön ist und deinem Idealbild entspricht, so wichtig das ist, sondern es geht viel eher noch, wenn ich überhaupt werten darf, einmal darum, dass sie oder dass du sie dir auch vorstellen kannst in einem gemeinsamen Dienst mit ihr für Gott, für den Herrn Jesus. Es ist durchaus nicht egal, wem du als Mann oder auch als Mädchen, Frau deine Liebe schenkst. Wir sollten uns dabei viel eher und mehr orientieren an der Ausrichtung, die man durchaus im Gespräch schon bei dem Mann und bei dem Mädchen erkennen kann, die sie haben im Herzen tragen in Bezug auf die Verwirklichung des Dienstes für Gott und die Verwirklichung des Willens Gottes in ihrem Leben. Und wenn dann die Ehe geschlossen ist, dann ist dein bester Mann, liebe junge Schwester, der beste Mann, den du dir vorstellen kannst, der alle Voraussetzungen hat, dich menschlich glücklich zu machen, eine ganz lahme Sache und im Dienst kaum taugen, wenn du als Frau nicht bereit bist und willst, ihn zu fördern in diesem Dienst, in dem Leben mit dem Herrn und in diesem Dienst und umgekehrt. Gilt das ganz genauso? Ich habe sehr viele junge Männer, von denen ich mir sehr gute, feine Dienste, geistliche Dienste versprach für die Zukunft, scheitern sehen, weil sie nur nach natürlichen Kriterien ihre Frau gesucht haben und dadurch hinterher ständig einen Klotz am Bein hatten in Bezug auf den Dienst. Und ich habe sehr viele Mädchen scheitern sehen, die nur nach dem starken Typ gesucht haben, den auch ihrer Ansicht nach gefunden haben, der aber eine ganz lahme Sache war hinterher in Bezug auf den Dienst für den Herrn. Und dadurch ist Gemeinde an vielen Stellen kaputt gegangen oder verzögert worden. Bau der Gemeinde. Das ist eine Tragik. Zurück zu der Ehe. Wir wissen, dass die Ehe die denkbar engste Verbindung zwischen zwei Menschen verschiedenen Geschlechtes auf Lebenszeit ist, begründet durch die Ehe, durch die Liebe, die sie zueinander treibt, bekräftigt oder gegründet durch die Treue, die andere Säule, auf der sie ruhen muss, und unter dem Wissen, und das ist die dritte Säule, die ich für außerordentlich wichtig halte, von dem Wissen, dass es Führung Gottes war, die sie beide zusammengeführt hat. Ich will nicht näher über das Wesen der Ehe sprechen, sondern hier die Frage noch einmal aufgreifen, die ich eben am Anfang schon einmal hatte. Wenn die zwei sich nun so gefunden haben und miteinander leben, geht dann ihr Leben miteinander nur die zwei an oder auch die anderen, die mit ihnen in der Gemeinde sind? können das nur beantworten, wenn wir die Frage wieder aufgreifen von anderem Aspekt her. Was wollte Gott denn damit, als er die Ehe schuf? Das will ich nicht ausführlich beantworten, ich will nur so viel sagen. Natürlich wollte Gott das Alleinsein des Menschen beheben dadurch. Eine Hilfestellung schaffen auf vielen Gebieten, sowohl bei dem Mann wie auch bei der Frau. Aber wenn ich, und das dürfen wir ja sicher unterstellen, sage, nicht untereinander, sondern es kommt Gott auch auf die Ausstrahlung an, die diese Ehe in der Umwelt ausübt. Wo ist sie denn nicht intakt? Und nun kommt etwas. Ich habe vorhin gesagt, eine Zeit lang kann sie glücklich sein. Das hat der Schiller schon gesagt, wenn er über die Ehe sprach. Aber mit dem Schleier, mit dem Gürtel reißt der schöne Wahn entzwei, meinte er. Es kann sogar noch ein bisschen länger dauern. Und ich kenne viele glückliche Ehen unter Menschen, die überhaupt nicht Gott als Mitte ihres Lebens kennen. Aber meist nur für eine Zeit lang. Und in der Krise bricht's und kriselt's. Und das muss bei Christen nicht sein. Sie ist da intakt, wo Gott die Mitte ist und bleibt und wo er das Sagen hat. Nicht nur auf einem Spruch, wie der Josua ihm gesagt hat, oder wie es so schwer auszuleben und so leicht in Messing zu formen und an die Wand zu hängen ist, in diesem Hause ist Jesus der Herr. Wir können es auch ganz anders sagen. Die ist da intakt, wo der Menschenwille nicht den Willen Gottes ersetzt. Und nun müsste man das wieder an Beispielen machen, und ich will das auch tun. Einige ganz wenige Beispiele will ich einmal herausgreifen. Ich glaube, dass ich die heraus, oder ich habe versucht, die herauszugreifen, die mir für euch und für die heutige Zeit die wichtigsten erscheinen. Natürlich nicht umfassend. Erhebt auch gar keinen Anspruch darauf. Erstens, eine Ehe ist nicht intakt, wo der Anfang nicht intakt war, der Verbindung der zwei untereinander. Und nun hört bitte sehr gut zu. Es gibt eine Vorbelastung für eine Ehe, wenn diese Ehe geprobt worden ist, ehe sie bestand. Ich spreche vom vorehelichen Geschlechtsverkehr. Und diese Sünde nicht der Buße vor Gott unterworfen worden ist. Das ist eine Vorbelastung, die durch das ganze Leben eines Ehepaars hindurchzieht. Wenn junge Leute zu mir kommen und sagen, sagst du uns ein Wort zur Hochzeit, sage ich ja. Und dann spreche ich mit ihnen über diese Frage. Und nur wo diese Frage einwandfrei geklärt ist, da tue ich es. Sonst nicht. Ich habe es nämlich viele Male erlebt, dass es einige Jahre, wo man das nicht bereinigt hat, gehalten hat und danach 5 oder 10, um nicht das sogenannte verfliegste 7. Jahr zu sein, 5 oder 10, 15, sogar 20 Jahre später, die wahnsinnigen Vorwürfe kamen, du wolltest ja damals und zwangst mich und hast von daher unser ganzes Leben in bestimmten Weichenstellungen ablaufen lassen. Eine zweite Sache. Eine Vorbelastung für die Ehe ist es, und die muss unter die Buße kommen, wenn sie intakt sein will und förderlich wirken will in der Gemeinde und auf die Gemeinde, wenn das Wissen da ist, dass Gott uns zusammengeführt hat. Das hört sich so selbstverständlich an. Am Anfang des Jahres in Rehe mal in einem Mitarbeiterseminar auch darüber gesprochen.
Es sind mir einige Dinge neu aufgegangen.
Wenn ich davon zutiefst überzeugt bin, dass Gott mir die Frau, die er für mich bestimmt hat, zuführt, dann gibt es tatsächlich nur eine Frau für mich. Jetzt muss man sich diese Lotterievorstellung einmal vor Augen führen. Wie komme ich denn da dran? Da merkt man doch deutlich, dass man das gar nicht selbst kann. Das heißt also, der Schlüssel, die rechte Frau, den rechten Mann zu bekommen, liegt darin, dass du... Und die wirkt sich dann später aus. Wie will ein Vater oder eine Mutter seinen oder ihren Kindern begreiflich machen, dass sie warten müssen, wenn sie selbst nicht gewartet haben? Wie will ein Vater oder eine Mutter ihren Kindern sagen, du musst, du solltest nach der Planung Gottes rein in die Ehe gehen und ohne Vorbelastung, weil sie es selbst nicht getan haben, oder? Dabei sagen können, wir hatten es getan, aber es war Sünde und wir haben es durch Buße und Beugung vor dem Herrn korrigiert. Dann ist es natürlich weg. Es ist der Anfang, der sich in der Belastung dann später auswirkt. Das Zweite, da kommen im Verlauf der Ehe Störungen auf. Ihr habt das bei euren Eltern, soweit ihr nicht verheiratet seid, bei euch selbst, soweit ihr verheiratet seid, ich kenne es auch. Da kommen im Verlauf Störungen auf und die sind durchweg immer bedingt durch die Ich-Sucht. Auf beiden Seiten, bei dem Mann und bei der Frau. Da wir überwiegend hier natürlich zu Brüdern sprechen, muss ich diese Beispiele auch besonders herausstellen. Da haben wir zum Beispiel die Nichtliebe des Mannes. Kann das denn sein? Oh ja. Seht, da gibt es einen Spruch im Johannesbrief, der heißt, wir lieben, da sind die Christen mit gemeint, weil er, der Christus, uns zuerst geliebt hat. Wisst ihr, was das ist? Es ist ein Tatsache natürlich, aber gleichzeitig auch ein auf uns anwendbares Bild und eine entsprechende Mahnung. Du kannst als Mann nur damit rechnen, dass deine Frau dich liebt, wenn du sie zuerst liebst. Durch deine Liebe als Ehemann, als Bräutigam, als Verlobter provozierst du die Liebe deiner Frau, Freundin, Verlobten oder in welchem Verhältnis das auch immer da ist. Und wenn diese Liebe des Mannes mangelhaft ist oder nur sehr schwach ausgeführt wird, gezeigt wird, gelebt wird, kann sie auch als Antwort keine Liebe der Frau in entsprechender Art hervorrufen. Ist es bei dir so? Wenn es so wäre, also heil wäre, gestört, dann wäre die Ehe intakt. Das Zweite, es gibt die Herrschsucht des Mannes. Was ich sage, wird getan. Und es gibt ebenso in der Ehe die widergöttliche und widerbiblische Übernahme der Führungsrolle in der Ehe durch die Frau. Sie hat dann, wie man so sagt, die Hosen an. Liebe Brüder und Schwestern, da mögt ihr drüber lachen. Lasst das alles bitte übrigens, das ist meine ganz herzliche Bitte, nicht nur im Gedächtnis jetzt gespeichert werden, sondern in euer Herz fangen. Nur der, der wirklich in einer Gemeinde mal gearbeitet hat, und viele von uns haben das ja getan, der weiß, wie berechtigt diese Aussagen sind und wie sie helfen, im guten Sinne verwirklicht, oder kaputt machen können, im negativen Sinne. Wie schrecklich sich das auswirkt. Das Dritte, das ist die Ich-Sucht. aus der Meinung, etwas verpasst zu haben. Das tritt übrigens weniger bei Männern als bei Frauen auf. Vor allen Dingen, wenn sie die Kinder etwas größer haben, dann kommt das. Die Vorstellung, ich habe was verpasst. Wisst ihr, wann das auch auftritt? In besonderer Weise, aus der Erfahrung heraus kann ich das bezeugen, wenn Ehen sehr früh geschlossen werden. Ich sage dazu immer Kinderehen, wenn Kinderehen geschlossen werden. Wo die reife Entwicklung vollkommen unterbrochen wurde in einem Status oder an einem Punkt der Entwicklung, wo überhaupt noch keine Reife da war. Und dann die Ehe geschlossen worden ist. Sagen die Männer manchmal, dann kann man die Frauen noch am besten formen. Eine sadistische Vorstellung. Die Ich-Sucht jedenfalls, aus der Meinung heraus, etwas verpasst zu haben, treibt dann zur Störung in der Ehe, zum Streit, und in unzähligen Fällen ist es dann zur Scheidung gekommen und damit die Katastrophe eingetreten. Scheidung meist aufgrund eines begangenen Ehebruchs. Das vierte, Ehe ist nur da intakt, wo von beiden Seiten ganz bewusst Selbstzucht geübt wird und die Bereitschaft zum Verzicht da ist. Das kennzeichnet Liebe ja überhaupt. Liebe kennt das Du als das Wertvollste, das Du, das Gegenüber, als das Wertvollste. Das andere, das Ich, muss eben zurückstehen. Sonst haben wir das nicht. Und liebe Brüder und Schwestern, das ist zum Beispiel eine Sache, die man einüben kann und muss. Die bewusste Enthaltsamkeit, zum Beispiel auf das, was der Ehe allein vorbehalten ist, den Geschlechtsverkehr, die Enthaltsamkeit von diesem Geschlechtsverkehr, ist die notwendige Voraussetzung für die Treue, die man später in der Ehe ausüben kann. Oder die Selbstzucht, die sich dann als wahr oder als nicht wahr bestätigen muss. Einüben muss man das. Und wer könnte das eigentlich besser als ein Christ? Und wie sieht das aus? Ehe ist da intakt, wo das Gebet diese besondere Chance Gottes für die Ehe miteinander und füreinander geübt ist. Und ist nicht intakt, wo man nicht miteinander betet und füreinander betet. Oder das ist eine schlimme Sache, wenn man nicht miteinander betet. Ich habe das auch in meiner Ehe gehabt. Ich spreche nie aus der Theorie heraus. Es gibt Zeiten, wo du oder ich mit deiner Frau, mit deinem Mann nicht so, da ist irgendetwas ganz, man kann das gar nicht so fassen, aber irgendetwas schwingt damit. Und dann ist auch keine Bereitschaft da, den ersten Schritt zu tun mit der Bitte um Vergebung und Wiederherstellung der feinen Beziehungen. Und dann kann man nicht miteinander beten. Ist das der Erste dann, oder die Frau als Erste, den ersten Schritt tut? Und dann ist man von einer Last befreit. Erst dann ist Ehe wieder ganz intakt. Ehe ist nur da intakt, wo der Behauptungswille nicht mehr über Selbstbehauptungswille, nicht mehr über die Liebe triumphiert. Und man könnte das andere noch vielleicht hier mit beinennen, nur da intakt, wo wirklich Vergebung und Gespräch ist. Das ist natürlich alles eigentlich nur möglich aus der Agape-Liebe, die Gott gegeben hat. Nicht aus den anderen Liebesarten, die wir Menschen kennen, der Philia oder dem Eros oder was auch immer wir da nennen mögen. Aber die Störungen, das nicht intakt sein, kann vermieden werden, wenn wir wirklich das Bild, was Gott für die Ehe als das Heilsamste kennzeichnet, das Verhältnis Christus und die Gemeinde in unserer Ehe versuchen zu verwirklichen, wenn er der Herr ist. Da ist Ehe intakt. Und dann ist sie Alternative in dieser Welt, Licht in dieser Welt, auch Salz, Orientierungshilfe. Und dann ist sie eine Demonstration des Willens Gottes. Und dann ist sie das, was wir hier suchen, das fördernde Element für die Gemeinde. Wenn das nicht so ist, ist sie ein störendes Element, ein hinderndes Element in der Gemeinde. Wir sehen also, es kommt durchaus nicht nur darauf an, was dich mit deiner Frau verbindet oder dich mit deinem Mann verbindet, sondern sehr, sehr wohl, wie sich dieses Verhältnis auch auf andere in diesem geistlichen Bereich der Gemeinde auswirkt. Und nun ein Wort noch zu der intakten Familie. Die baut natürlich auf der intakten Ehe auf. Und wenn wir das hier fortsetzen, was wir eben gesagt haben, dann müssen wir hier natürlich auch wieder sagen, Familie ist da intakt, im Takt, im wahrsten Sinne des Wortes. Nur wenn man intakt ist, ist Kraft da zum Ziehen, ist Kraft da zum Fahren, ist alles da, störungsfreie Sache da. Wo Gott den Ton angibt, das Sagen hat die Mitte. Ich kann es auch anders ausdrücken. Und bitte lass das jetzt keine graue Theorie sein, wo Gott, Gottes Wort und das Gebet gepflegt werden. Wenn das Wort Gottes in der Mitte der Familie den Platz hat, wenn die Anliegen, der Dank und die Anbetung im Familienkreis gemeinsam dem Herrn gebracht werden, dann ist das etwas Wunderbares. Familie ist da intakt, wo sie sich als Einheit versteht. Das ist eine interessante Sache. In der Bibel gibt es kaum den Begriff der Familie angewandt. Ich habe mich gefragt, warum. Er ist ersetzt durch einen anderen Begriff. Und das ist der Begriff des Hauses. Das ganze Alte Testament kennt die Familie nur als Haus. Das Haus ist eine Einheit, eine Besitzeinheit. Es ist eine Genusseinheit. Das Haus ist auch eine verantwortliche Einheit vor Gott und vor den Menschen. Und so haben wir das zu sehen. Wo die Familie sich jetzt nicht nur als ein Hotel mit gelegentlichen Gästen in guter Gesellschaft befindlich versteht, sondern als eine Einheit versteht, da ist sie förderndes Element und intakt. Familie ist da intakt, wo sie für die verschiedenen Verantwortungsbereiche, und es gibt ja sehr unterschiedliche, die dann hinterher auch denen übergeben sind, die Verantwortungsbereiche, die von Gott dafür die Gabe empfangen haben, je nach der Rollenverteilung, Mutter, Vater zum Beispiel, Kinder, wo sie also je nachdem, wie die Rollen gegeben und gesetzt sind von Gott und die Gaben, die Voraussetzungen dafür verteilt sind, auch zum Dienst bereit sind. Da ist sie die Alternative. Und damit will ich immer ausdrücken, ich brauche den Begriff sehr gerne. Gott zeigt an der Ehe, die intakt ist, und an der Familie, die intakt ist, genauso wie in der Gemeinde, da haben wir diese inneren Zusammenhänge, so wollte ich es eigentlich. Wenn es anders aussieht, zerrüttet aussieht, dann ist das nur zustande gekommen durch den Teufel. Durch die Sünde. Ich wollte das Heile. Und wenn ihr euch meinem Anspruch unterwerft und meiner Wirkung und Kraft, dann werdet ihr auch so heil. Und damit setzt er in diese, auch den Begriff ungern, aber ihr versteht, was ich damit meine, dunkle Welt, wirkliche Alternativen, an denen man sich ausrichten kann. Da ist sie also Alternative, die Familie, gegenüber dem vom Egoismus geprägten Umwelt. Da ist sie Dienstgemeinschaft und nicht nur Genussgemeinschaft. Und jetzt geht's, was sie da leisten kann. Da erfolgt die Aufzucht der Kinder in einer wirklich warmen Umgebung. Da zieht man die Kinder nicht nur deshalb auf, weil sie da sind, sondern da zieht man sie auf in der Anerkennung der Eigenart des Kindes und in der Hilfestellung der von Gott in dieses Kind hineingelegten Anlagen, versucht dem Kind Hilfestellung zu geben, es zu entwickeln und schafft dafür den notwendigen, warmen Rahmen des Nestes. Deswegen auch die schrecklichen Folgen für die sogenannten Ehen oder Familien, Ehen ohne Trauschein, die sich dann zu einer Pseudofamilie entwickeln. Hier ist kein Rahmen abgesteckt, in dem das Recht geschehen kann. Und die Juristen sind heute sehr, sehr in Verlegenheit, was sie da tun sollen. Gerade jetzt ging ein Kongress wieder zu Ende. Und die abenteuerlichsten Vorschläge, je nachdem, wo man sich weltanschaulich ansiedelt, werden dann gemacht. Statt das ganz einfach so zu sehen, wie Gott das will. Eine zweite Sache, die in einer solchen intakten Familie geschieht. Das Gottesbild wird geprägt durch das Vaterbild, was die Kinder vom Vater und von der Mutter vermittelt bekommen. Nebenbei bemerkt, das Vaterbild, was die Tochter hat, hier ist eine ganz besondere Ausprägung, bestimmt das Mannesbild, an dem sie sich orientiert, wenn sie den Ehepartner sucht später. Sehr wesentlich mit. Aber viel wichtiger für mich ist, dass durch das Vaterbild, das Gottesbild im Herz, ganz unbewusst, im Herzen des Kindes mitgeprägt ist. Und deswegen ist es für viele, viele Menschen in der heutigen Zeit so unmöglich, fast unmöglich, und mindestens sehr schwer, sich zu bekehren, weil sie von den Eltern her ein grundsätzlich falsches Gottesbild vermittelt bekommen. Entweder eine weiche, schwammige Haltung oder eine brutal harte Haltung, und beides ist Gott. Wenn intakte Familie da ist, dann erfüllt der Vater seine Priesterrolle im Hause, in Liebe und in Geduld und führt Frau und Kinder verantwortlich zu Gott hin. Das ist seine wichtigste Rolle in der Familie und Aufgabe. Ein vierter Punkt. Das, was auch in der heutigen Zeit fast kaputt gegangen ist, das ist der Begriff der Autorität. Aber ohne Autorität gibt es kein Leben, kein echtes Zusammenleben. Der Begriff oder die Entwicklung der Autoritätsvorstellung, jeder Mensch hat eine andere Vorstellung von der Autorität, hängt sehr entscheidend davon ab, wie der Vater und die Mutter das machen, im Umgang mit den Kindern und im Verweis, Hinweis auf Gott. Ob sie das so machen, so wird es gemacht, oder ob sie das argumentativ machen. Ob sie echt Hilfestellung gebend das vollziehen oder nur durch Diktat. Und wir haben dazu ja das, was die Bibel uns zeigt, an Gottes Vorstellungen und an direkten Aussagen über Gott, die uns dabei Elemente der Argumentation liefern und sind. Wenn Familie intakt ist, ist sie weiter die Herberge, deswegen die Betonung der Gastfreundschaft in der Bibel sehr stark, der natürliche Missionsort, Hauskreis, Missionskreis, und sicherlich auch der natürliche Gebetskreis.
Und ich will noch eins hinzufügen, sie ist dann, wenn sie intakt ist, der sich von selbst ergebende Hinweis auf die Familie Gottes, die Gemeinde. Eine natürliche Familie ist im kleinsten von Wiedergeborenen natürlich das Abbild der größeren Gottesfamilie hier auf der Erde. Und deine Vorstellung von der Gemeinde hängt nicht zuletzt davon ab, wie intakt das Leben in der Familie deiner Eltern oder in deiner eigenen Familie ist. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das einmal merken, weil das ja für uns Orientierungshilfe sein soll. Und nun das Dritte. Wenn Familie oder Ehe und Familie intakt sind, dann sind die Folgen unabsehbar. Wenn sie nicht intakt sind, sind sie auch unabsehbar. Wenn sie also intakt sind, dann haben sie eine prägende Wirkung in der Gemeinde und auf die Gemeinde. Ich will mal einige Punkte aufzählen, wo sich das auswirkt. Ich bin zutiefst davon überzeugt, liebe Brüder und Schwestern, dass die Anfänge oder die Grundlagen des Verhältnisses irgendeines Menschen zu Gott in der Gottesfurcht zu suchen sind. Und die Gottesfurcht, das ist ja nicht eine Todfurcht vor ihm, sondern eher die Haltung, die das Kind zum Vater hat, Angst davor haben, ihm weh zu tun. Diese Art Gottesfurcht meint. Die Basis für diese Gottesfurcht wird gelegt in dem Vorbild des Vaters, der Mutter zu Gott und in dem erzieherischen Hinweis, so wie es mit Worten erfolgen kann. Zweitens, die Haltung zur Gemeinde wird geprägt auf vielerlei Weise und mit vielerlei Folgen. Zum Beispiel, wie intensiv Vater und Mutter die Gemeindezusammenkünfte besuchen, so werden es auch die Kinder tun, wenn sie zu einem persönlichen Gottesverhältnis gekommen sind, das unterstelle ich zunächst einmal. Dann sind sie nämlich entweder, wie ich schon mal gesagt habe, latente Gottesdienstbesucher, die also abhängig davon sind, ob sie gerade mal Lust haben, dahin zu gehen, oder ob der Besuch der Gemeindezusammenkünfte und damit Ausdruck der Gemeinschaft mit den anderen Geschwistern ihnen ein Herzensbedürfnis ist. Ausdruck eines echten Bedürfnisses ist, von Herzen kommt. Das Gespräch am Mittagstisch, ein dritter Punkt. Das Gespräch im Familienkreis über die Gemeinde, über die dort getanen Dienste, über die Brüder und Schwestern, fördert die Gemeinde oder macht mein Verhältnis zu ihnen und das der Kinder zu ihnen kaputt? Ich könnte euch spielend sofort ein halbes Dutzend von Fällen aufzeigen, wo Vater und Mutter vorbildliche Dienste für den Herrn getan haben in einer Gemeinde. Nur an einer Stelle nach meiner Auffassung, ich sage das nicht verurteilen, sondern mich mit darunter beugen, an einer Stelle schuldig geworden sind. Es wurde alles, wie man so sagt, bekakelt, was morgens, abends oder wann auch immer die Zusammenkunft zurücklag, in der Gemeinde geschehen war, in richtender und verurteilender Weise. Vielleicht hätte man einen Nachholbedarf und musste sich selbst aufwerten, ich weiß es nicht. Jedenfalls ist von den 6 Kindern einer Familie, die mir gerade vor Augen steht, nicht ein einziges heute mehr in der Gemeinde. Und 3 davon, könnte man sagen, sind ganz in der Welt. Ich weiß nicht, wo es sonst dran gelegen haben könnte, aber das wird sicherlich mitgespielt haben an der Stelle. Wie entscheidend ist das doch, wie wir es sagen, wie wir es denken, wie wir beurteilen. Das Dritte. Es wird oft davon gesprochen, dass wir ein unterentwickeltes evangelistisches Bewusstsein für unsere Mitmenschen hätten. Ich bin auf den Gedanken gekommen, nachdem ich das einmal selbst gehört habe.
und habe das dann versucht zu ergründen, wo die Wurzeln dafür liegen. Es liegt zum Teil, zu einem guten Teil, darin begründet, wie die Eltern, wie die in der Familie verantwortlichen Vater und Mutter über Ungläubige und deren Errettung oder das Gericht Gottes über sie denken. Hier wird das von klein auf hineingebracht. Vielleicht sagt einer von euch, das ändert sich doch alles in dem Augenblick, wo der sich bekehrt, der Junge oder das Mädchen. Das kann sein. Wenn die Eltern den Anspruch erhoben haben, Christen zu sein, wird sich das Christenleben des Kindes zu einem großen Teil an den im Elternhaus erlebten Leitlinien orientieren und richten. Auch in dieser Hinsicht. Deswegen ist das so eine Sache. Ich erlebe das oft und dann wird das vorwurfsvoll gesagt. Es gibt sowas wie den Versammlungsadel, höre ich schon mal. So, was ist das denn? Ja, das sind aus den Familien der Brüder, die die meisten Dienste tun, kommen auch deren Söhne wieder zu Diensten. Und dann tun sie das auch und so geht das weiter, als ob man das vererben könnte. Das hat aber einen tiefen Sinn. Wisst ihr, diese Jungs und natürlich auch die Mädchen in den Aufgabengebieten, wo Gott ihre Aufgabe festgelegt hat, die haben gelernt, wie man dient. Dass man dienen kann, soll, muss, wenn man Gott gehorchen will. Und von daher kommt das mit hinein. Natürlich sind da auch ungute Dinge bei. Das ist gar keine Frage. Ein vorletzter Punkt. Die Vorstellung von dem Wert der Gemeinde in den Augen Gottes ist ja eine ganz wichtige Sache. Mein Verhältnis zur Gemeinde wird daher, von daher beeinflusst. Die gründet sich ebenfalls in der Familie. Das kann sich später nach positiv oder negativ hin korrigieren, gar keine Frage. Aber die Grundlage wird hier gelegt. Spreche ich als Vater oder Mutter davon, wie wertvoll das ist und zeige das auch dadurch, dass ich die Seinen lieb habe. Ach, wie lieb ich, Herr, die Deinen. Dann wird das meine Kinder sehr stark beeinflussen. Und das Letzte. Etwas ganz Eigenartiges, vielleicht sagt ihr, das kann gar nicht stimmen. Denkt erst mal drüber nach in der Stille. Die Mitarbeit praktischer Art und auch geistlicher Art in der Familie beeinflusst in einem nicht übersehbaren Maß auch die Bereitschaft zum Dienst in der Gemeinde. Wir hatten früher Jugendstunde bei einem Bruder, der hatte mehrere Kinder. Das war immer in dem Privathaus. Und später einmal, einer der Jungs da war mein Freund. Und deswegen sagte er schon mal einiges dazu über zu mir. Sagt später, also ich, selbst eine Familie hatte er auch. Sei es da eigentlich eine großartige Sache, nicht? Dass man das so im Privathaus tun kann. Und dass die Kinder mitarbeiten, da sagt er zu mir plötzlich, ja, wenn nur nicht das Äppelschleppen aus dem Keller und das Sessel wegholen wäre. Das musste ich immer tun. Das war als eine Nachbelastung mit ihm gegangen. Und jetzt könnt ihr sagen, das widerspricht aber deiner Aussage. Nein, das bestätigt sie. Denn so sehr der Vater zu geistlichen Diensten bereit war, so wenig war er bereit, auch praktisch anzupacken. Und das hat er genau damit gesprochen. Intakte Ehen und Familien, nach dem Willen und Planung Gottes laufende Ehen und Familien, sind mit Voraussetzungen für die intakte Gemeinde. Wenn es nicht so ist, wird auch intakte Gemeinde nur unter großen Geburtswehen und Schwierigkeiten entstehen können. Wenn wir gelesen haben im 1. Timotheusbrief und im Titusbrief von den Voraussetzungen, die die Bibel nennt für den Dienst des Ältesten und Aufsehers, dann haben wir es hier doch überdeutlich gehört, dass nur unter bestimmten Voraussetzungen der Dienst eines Mannes möglich ist und dass die Familie diesen Dienst mitbestimmt. Zerrüttete Ehen oder auch nur kriselnde Ehen und zerrüttete oder von Krisen geschüttelte Familien machen einen Bruder und eine Schwester untauglich zum Dienst. Gott spricht ihnen sogar die Legitimation dazu ab. Was tun? Buße ist das Recht. Beugung ist das Recht. Doch das Einzige, was hilft und was den Schaden heilt,